So, willkommen nochmal zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich sehe, der Saal hat sich noch ein bisschen weiter gefüllt. Gut, das ist vielleicht auch ein etwas massenkompatibleres Thema noch. Ja, wir begrüßen Chris Fiege von Penkiotronics. Also Penkiotronics ist, denke ich, auch ein Begriff für alle hier und eigentlich schon Inventargegenstand hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Zum Vortrag 3D-Druck mit freier Software. Ich bin sehr gespannt, weil das ist auch ein Thema, was mich selber sehr interessiert. Das ist nämlich noch so ein Knackpunkt, der zum Einstieg richtig fehlt, dass man das natürlich alles gerne mit freier Software machen möchte. Und da stellt er uns heute Tools und Möglichkeiten vor. Dann Bühne frei.
Vielen Dank. Genau. So, ich drehe das dann ruhig nochmal passend. Dann müsstet ihr mich auch hören, hoffe ich. Geht das so? Ja, schlafen alle noch. Okay, ja, ich will euch was erzählen über 3D-Druck mit Open Source. Genau, ich fange vielleicht einfach mal vorne an. Warum sind hier irgendwelche Firmenlogos auf den Folien? Penkiotronics, wir machen seit 2001 Open Source Software als Dienstleistung im weitesten Sinne. Ganz viel Linux-Kernel, aber auch alles, was irgendwie drumherum ist. Falls das irgendwie sich gut anhört, ihr Spaß dran habt, kommt mal bei uns unten am Stand vorbei. Wir haben ein paar Demos dabei, da können wir ein bisschen was zeigen. Aber das soll auch an Werbeblock eigentlich reichen, weil wir wollen ja eigentlich über was anderes reden. Warum rede ich über 3D-Druck? Ich bin Chris, ich mache als Hobby eigentlich eher Freifunk, Firmware-Entwicklung, mache ganz viel Elektronik-Basteleien, war letztes Jahr mit einem Keycard-Vortrag hier. Wir organisieren einmal im Jahr so ein Hacker-Camping in der Nähe von Braunschweig und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal wieder Gras anfassen, dann gehe ich in den Garten und mache normale Gartenarbeit. Mache aber seit einigen Jahren auch 3D-Druck und ich dachte mir, es ist eigentlich eine schöne Kombination, mal ein bisschen über 3D-Druck und Open Source zu reden, gerade mit dem Thema digitale Unabhängigkeit dazu. Genau. Tja, ich mache seit einigen Jahren eher so konstruktive Dinge mit 3D-Druck, mal als Beispiel. Das ist eine kleine Taschenlampe und die Knöpfe, die da links neben liegen, die sind irgendwann einfach fest geworden und gingen nicht mehr gut. Und ich habe mir gedacht, Mensch, mit so einem flexiblen Filament, da kann man da doch bestimmt was Neues für machen. Habe ich konstruiert, reingebaut und beim dritten Versuch war es dann auch gut genug, dass es wirklich funktioniert hat. Bin damit auch sehr zufrieden gewesen. Irgendwann ist leider der Rest von dieser Taschenlampe auseinandergefallen, aber irgendwann kann man es nicht mehr reparieren. Aber bis dahin kann man es auf jeden Fall noch probieren. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, besagtes Hacker-Camping da auf der rechten Seite, da haben wir im Wald so einen Weg und das ist immer ganz cool, wenn man da ein bisschen buntes Licht hinmacht und ich habe mir gedacht, ich hätte da gerne elektronische Fackeln, also habe ich mir so eine Kiste erdacht, diese Röhren da auf der linken Seite, wenn das Bild gleich wieder kommt. Ich hörte, das passiert irgendwie häufiger, versuch das zu ignorieren, ich versuche das auch. Diese Röhren da auf der linken Seite sind in der Mitte transparent, unten ist ein bisschen Elektronik drin mit LEDs, die kann man dann auf so einen Holzpfahl machen, ganz viele davon in eine Reihe und dann flackert da so ein bisschen buntes, rotes Licht im Wald, ohne dass man den Wald ansteckt im besten Fall. Also ja, man kann, also ich bin eher in dem Team, ich benutze meinen 3D-Drucker, um damit Projekte umzusetzen und nicht ich habe einen 3D-Drucker als Projekt und baue den die ganze Zeit um, aber das kann jeder für sich aussuchen, wie man möchte. Ja, 3D-Druck. Ich würde vielleicht mal kurz um ein paar Hände bitten. Wer von euch hatte schon mal irgendwie was mit 3D-Druck zu tun? Hat schon mal einen 3D-Druckteil geschenkt bekommen? Selber was gedruckt? Okay. Ein guter Teil davon. Wer hat selber einen 3D-Drucker zu Hause oder mehrere? Wer hat mehrere? Bleiben immer noch ein paar Hände oben. Cool. Der Vortrag heute wird auch ein bisschen davon leben, dass ihr mitmacht, weil wir haben zwei Stellen, also ich stelle euch irgendwie ein paar Tools vor, die man benutzen kann und erzähle so ein bisschen was zur Open-Source-Entwicklung dabei und es gibt zwei Stellen, wo ich euch bitten würde, falls ich irgendwas Wichtiges in dem Abschnitt davor vergessen habe an Projekten, dann geht unser Herold mit dem Mikro rum und dann könnt ihr die pitchen. Also falls ihr das Gefühl habt, das eine Wichtige fehlt, merkt euch gleich kurz, es gibt zwei Stellen, da könnt ihr das erzählen und dann ergänzen wir das auf jeden Fall, dass wir alle noch ein bisschen mehr coole Dinge lernen. Genau. Ja, 3D-Druck, ein paar Hände waren nicht oben, von daher würde ich kurz ein bisschen was dazu erzählen. Warum machen wir das eigentlich und was machen wir da? Also die Idee beim 3D-Drucken zu Hause ist, wir möchten eigentlich aus einem existierenden 3D-Modell oder aus einer Idee, die wir haben, dahin kommen, dass wir einen echten physischen Gegenstand erzeugen. Also der auf der rechten Seite, diesen Pinguin, der sitzt auch wirklich hier vorne. Das kann man halt einfach dann machen. Sind halt Kunststoffteile typischerweise, wenn man das zu Hause druckt oder ein Harz, was ausgehärtet wird. Wie funktioniert das Ganze? Nun, also wir müssen irgendwie ein 3D-Modell erzeugen von dem Ding, was wir haben wollen. Da haben wir einen Abschnitt zu, der sich damit gleich beschäftigt mit der Software. Danach müssen wir das Ganze irgendwie in Maschinencode übersetzen, damit dieser 3D-Drucker weiß, was er tun muss. Wie der funktioniert, kommt gleich auf der nächsten Folie. Und dann brauchen wir natürlich einen 3D-Drucker, auf dem wir das Ganze ausführen können. Es gibt im Wesentlichen zwei Verfahren im 3D-Druck zu Hause. Das eine ist irgendwie, man hat so eine ganz lange Schlange an Kunststoff, ein Thermoplast, das kann man heiß machen, dann wird das wieder flüssig, flexibel und dann kann man das quasi in neuer Form zusammenkleben. Und das andere Verfahren ist, wir haben einfach eine Flüssigkeit, ein Harz, das unter UV-Licht aushärtet und dann beleuchten wir einfach an den richtigen Stellen dieses Harz und dann härtet das aus. Ich erkläre euch jetzt mal hier das erste Verfahren, weil das, glaube ich, auch immer noch das ist, was am meisten verbreitet ist und auch die wenigste Sauerei mit sich bringt zu Hause. Fused Deposition Modeling, FDM. Also die Idee ist einfach, wir haben so eine Rolle voll Kunststoff in so einem ganz langen Draht sozusagen. Den schieben wir vorne in so einen Kopf rein, linkes Bild. Und der Kopf ist unten heiß, 180, 240 Grad, irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns da. Da schmelzen wir den Kunststoff, ohne ihn zu verbrennen im besten Fall. Und dann kommt unten so ein halber Millimeter von dieser Schlange wieder raus. Und die kühlt dann natürlich direkt ab, wenn sie da rauskommt. Und dann klebt sie einfach an dem, wo man sie gerade drauf gedrückt hat. Das kann der Untergrund sein, auf dem man druckt. Das kann aber auch eine vorherige Schlange von diesem Material sein. Und so kann man mit so ganz vielen Würsten, die man nebeneinander legt, das rechte Bild, dann irgendwie einen 3D-Modell daraus erzeugen. Das heißt natürlich, man muss irgendwie diesen Kopf und das 3D-Modell bewegen. Und dann kann man sich entweder überlegen, entweder man bewegt das 3D-Modell oder man bewegt den Kopf oder man bewegt beides in verschiedene Achsen. Und dann kann man halt mit ganz viel Geduld, wie jetzt hier bei dem GIF, was ich aus der Wikimedia ganz einfach geliehen habe, halt irgendwie ein 3D-Modell machen. Das heißt, wir fangen unten an, hier verfahren wir jetzt nur den Kopf, deswegen kann man davon ein schönes Video machen in den Zeitraffer und machen dann Lage für Lage übereinander daraus ein 3D-Modell. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Genau, und wenn es schief geht, geht es schief. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das soll erstmal als Einführung 3D-Druck reichen. Jedes von diesen Schritten, über die ich gesprochen habe, ist noch ein eigener Vortrag, über den man reden kann. Und es gibt ganz viele Details. Aber ich glaube, darum soll es heute gar nicht gehen, weil wir uns ja eher die Softwareseite angucken wollen. Und da würde ich mal anfangen mit so ein bisschen Geschichte von früher. Denn die Geschichte des 3D-Drucks, zumindest für zu Hause, ist durchaus sehr open. Was man vielleicht, wenn man sich jetzt heute in das Thema einsteigt, man schaut sich mal, was die Anbieter so anbieten, auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Wenn man mal guckt, also wenn ich heute einen 3D-Drucker kaufe, ist der typischerweise im WLAN oder steckt bei mir zu Hause im LAN. Ich habe eine Webseite dazu, ich habe eine App. Ich könnte jetzt hier auf meinem Handy einen 3D-Druck starten und auf der Webcam zugucken, wie der das druckt. Der Drucker weiß, welche Materialien ich gerade eingelegt habe, kann die selber wechseln. Da gibt es richtig verrückte Dinge. Das wirkt auch alles von außen erstmal sehr geschlossen. Wobei ich behaupte nur, dass da auch im Kern eine ganze Menge Open Source beteiligt ist. Aber man hat halt eine gewisse Abhängigkeit, wenn man das so benutzen möchte, von dem Hersteller. Und wenn man sagt, ich nehme das vielleicht erstmal so hin, aber ich möchte zumindest wissen, was es noch gibt an Alternativen dazu, dann ist das, glaube ich, der Vortrag, in dem man heute diese Alternativen mal kennenlernt. Das heißt, ich will auch gar nicht so sehr sagen, dass das, was man heute als 3D-Druck-Tooling so vom Hersteller bekommt und kaufen kann, schlecht ist. Ich möchte nur sagen, es gibt Alternativen und die sollte man ruhig auf dem Schirm haben. Aber der Einstieg ist damit so super einfach, dass ich echt froh bin, dass wir das haben, weil das für das Hobby und für alle, die da Spaß dran haben, echt ein super Weg ist. Damals, wir haben so Mitte der 2000er angefangen, Konstruktionen oder quelloffene Konstruktionen für 3D-Druck zu machen. Zu dem Zeitpunkt gab es schon so 20 Jahre das Prinzip von 3D-Druck in verschiedenen Techniken. Und da haben Leute angefangen aus, ich sag mal, 3D-Druckteilen, die man schon hatte, wo auch immer die dann initial mal herkamen, so ein Bootstrapping-Problem, und Teilen aus dem Baumarkt und aus dem Hardwarengeschäft 3D-Drucker zu bauen. Ich sehe so ein paar verschmitzte Grinser, vielleicht kennen das einige noch von früher. Und dann hat man halt so RepRap-artige Drucker gebaut, wie man so ein bisschen auf dem Bild erahnen kann. Eher alles wilde Technik, eher alles sehr, sehr grob aufgebaut. Aber die Konstruktion ist quelloffen. Im Text heißt es auch irgendwo, das Design ist GPL-lizenziert. Software-Toolchain dazu war auch open verfügbar. Das heißt, wir kommen eigentlich aus einer sehr offenen Welt beim 3D-Druck. Und mal bei uns im Hackerspace gab es ab 2012 auch so einen. Und das Wiki hat heute noch die Informationen dazu, sogar von wem bei uns aus der Nähe die ursprünglichen 3D-Druckteile kamen, aus denen wir unseren 3D-Drucker gemacht haben. Wir sind heute technologisch einiges weiter, was die Druckverfahren angeht. Also sowas wie automatisches Bettkalibrieren gab es damals noch nicht. Wir haben andere Materialien, auf die wir drucken. Wir haben, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür, wie wir unsere Filamente pflegen müssen. Von daher, also heute sind 3D-Drucker, glaube ich, technisch schon cooler, als sie damals waren. Aber wir kommen halt von hier und ein ganzer Teil davon ist auch immer noch in einigen von den 3D-Druck-Designs zu finden. Genau. Vielleicht nochmal Hände, bevor die ersten Leute einschlafen, bevor wir gleich zum Inhalt kommen. Wer von euch benutzt denn schon bewusst Open-Source-Software, um seinen 3D-Drucker zu steuern? Zumindest ein bisschen. Weiß ich nicht, ein Viertel, vielleicht ein bisschen weniger. Okay, ja. Ich würde mich da auch zu zählen, wobei ich das nicht konsequent und bewusst mache, um ehrlich zu sein. Zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was für eine Lizenz die Firmware auf meinem Drucker hat. Das wäre was ich eigentlich mal gerne rausfinden würde. Aber ja, der Rest drumherum versuche ich, wie bei allen anderen Sachen, die ich so mache, eher auf Open Source zu achten. Wir gehen jetzt ein paar Stücke durch, wo wir uns Open Source Software angucken. Wir fangen mal an mit 3D-Konstruktion, dann gucken wir uns Slicing an, also das Umwandeln eines 3D-Modells in Maschinencode. Dann gucken wir uns das Thema einen Drucker aus der Ferne steuern an und dann geht es an den tatsächlichen Drucker selber. Wir gucken uns erst Firmware, also die Software auf dem Drucker an und danach 3D-Drucker-Hardware, also Konstruktion von 3D-Druckern und was es da so unter offener Lizenz gibt. Genau, nach dem ersten Block machen wir eine kurze Chance für Software-Pitches, falls ich da irgendwas vergessen habe, und ganz zum Schluss machen wir das zusammen mit den Fragen. Genau, und dann schauen wir, dass wir einen möglichst guten Überblick für uns alle bekommen daraus. Ja, 3D-Modelle erstellen. Ich fange mal an mit meinem Lieblingstool, FreeCAD. FreeCAD ist ein Stückchen Software, mit dem man parametrisch konstruieren kann, würde ich das mal nennen. Ich mache das gleich auf und zeige euch mal kurz, wie das funktioniert, weil das, glaube ich, ganz gut exemplarisch für die meisten Tools aus dieser Kategorie ist. Ist LGPL lizenziert, gibt es schon seit vielen Jahren. Ich habe ehrlich gesagt vergessen nachzugucken, wo die angefangen haben. Wenn man FreeCAD von früher kennt und hat das Gefühl, boah, das ist eine echt leidige Software gewesen und das war vor Version 1, also so vor 2-3 Jahren, gibt dem Tool nochmal eine Chance, guckt da nochmal neu rein. Die haben vor ein paar Jahren Funding bekommen über Firmen und Spenden. Die arbeiten auch mit den KeyCAD Foundation zusammen, um da irgendwie Geld zu sammeln und seitdem haben die Vollzeitmitarbeitende, die diese Software weiterentwickeln und da hat sich eine ganze Menge getan. Wo das früher eine sehr lose Sammlung von Werkzeugen waren, die auch durchaus überhaupt nicht miteinander funktioniert haben, wenn man die nicht in der richtigen Reihenfolge benutzt, ist das heute alles ein bisschen mehr aus einem Guss. Und mit der Version 1.1, die jetzt diese Woche rausgekommen ist, was ich sehr cool finde, soll das noch viel besser geworden sein. Aber da habe ich noch nicht reingeguckt und die kann ich euch auch nicht zeigen. Genau, wenn man das benutzen möchte, würde ich empfehlen, guckt, dass in eurer Distribution auf jeden Fall mindestens die Version 1.0 drin ist. Besser die 1.1, wenn sie jetzt bald irgendwann kommt, weil ihr neuer ist und ist hier in der Tat besser bei solchen Softwaren. Wenn ihr Debian benutzt, da gibt es noch die 1.0, das kann man machen, um mal reinzugucken. Aber auch bis zur 1.0.2, das sind so Fixes, die da reingekommen sind, die will man schon mitnehmen, unter Arch und unter Nix zum Beispiel gibt es die schon. Und als letzte Option, wo man das herkriegen kann, gebe ich auch in diesen Tabellen unten immer FlatHub an, Flatpaks, also eine Option, wie man außerhalb der Distribution sozusagen Pakete installieren kann. Nehme ich hier mal mit zu, weil das durchaus interessant ist, weil es da durchaus Software gibt hier. Und da gibt es immer einen grünen Haken dran, wenn das auf FlatHub das Paket wirklich von dem Projekt selber veröffentlicht wurde. Das heißt, bei manchen fehlt das. Und da versuche ich nochmal darauf hinzuweisen, das ist dann irgendwie aus der Community, da müsst ihr selber wissen, ob ihr dem vertraut. Das ist aber, glaube ich, nochmal eine Diskussion, die wir hier in der Runde nicht führen sollten, glaube ich. Genau, FreeCAD. Ich mache jetzt Beispiele immer mal wieder bei den ganzen Tools. Ein paar davon mache ich auf. Wir können da mal ein bisschen drin rumklicken. Und ich mache immer für so ein ganz kleines Objektiv, für eine Kamera, das ist so 30 mm im Durchmesser und so 2,5 cm hoch, habe ich irgendwann die Abdeckung verloren. Ich mache dafür immer als Demo die Kappe, die ich dafür als Ersatz vorne drauf gedruckt habe. Das ist der, irgendwie, was da auf der rechten Seite liegt, also so 3 cm im Durchmesser. Das gucken wir uns immer an, nur dass man so einen Vergleich hat, was ist denn das Demo-Teil, was ich hier immer zeige. Und dann würde ich, glaube ich, mal ins FreeCAD rüber wechseln und wir konstruieren mal gemeinsam diese Kappe. Ich würde nicht erklären, wie FreeCAD funktioniert, das schaffen wir heute nicht. Das ist vielleicht mal ein Vortrag fürs nächste Jahr. Ich würde euch aber nur kurz zeigen, was meine ich mit parametrischer Konstruktion, weil es in ein paar wenigen Schritten funktioniert und das gilt für alle anderen Softwaren auch. Ich glaube, das ist von daher ganz cool. Wir wollen ein 3D-Modell erzeugen. Ich fange einfach mal hier auf dieser einen Ebene an. Wir brauchen irgendwie einen Außendurchmesser. Da haben wir vorhin gesagt, das hatte ich gesagt, sind 3 cm. Also machen wir hier mit dieser Maus auf der Ablage, macht sich das echt nicht einfach. Wir probieren das mal. 30 mm. So, dann haben wir den Außendurchmesser. Dann möchten wir das Ding in einer gewissen Höhe haben. Ich würde mal sagen, das sind so 12 mm, was da tatsächlich gelegen hat. Dann sage ich, okay, ich möchte meine nächste Zeichnung auf dieser Fläche haben, setze die hier drauf, mache jetzt nochmal einen Kreis dahin, das wird quasi gleich das Loch, was da drin ist. Mal hier die Maus wieder ablegen, das muss jetzt ein bisschen kleiner sein, sagen wir mal 28 mm. Und dann können wir einfach sagen, hey, ich hätte darin jetzt gerne ein Loch einer gewissen Tiefe, 10 mm, sieht ganz gut aus, nicht symmetrisch zur Ebene. Und dann haben wir jetzt schon etwas, was sehr so aussieht wie das Ding, was wir da im 3D-Modell gerade hatten. Ja, da war noch irgendwie eine Rundung dran, die setzen wir hier noch dran. Und so schnell haben wir im Wesentlichen ein einfaches 3D-Modell erzeugt. was man jetzt auf den 3D-Drucker, was man exportiert und dann auf den 3D-Drucker werfen könnte. Die Herausforderung beim Konstruieren ist eigentlich immer, erstmal zu wissen, was man eigentlich braucht, dann zu wissen, wie man das in diese Software reingeklickt bekommt und am Ende zu wissen, wenn das aus dem 3D-Drucker rausfällt, funktioniert das eigentlich noch. Also es braucht immer ein paar Runden, das ist okay, bis man da angekommen ist. Also das meine ich, wenn ich sage parametrisch konstruieren. Wir haben ein Modell, wir geben irgendwie Maße an, wir haben immer Grundformen, Zylinder, Vielecke, machen die groß, machen die klein, machen da Löcher rein. So funktioniert diese ganze Klasse an Software. Genau. Ein anderes Tool, gefühlt ähnlich alt, ich habe es nicht nachgeguckt, ist SolveSpace, GPL3 lizenziert. Funktioniert auch für dieses parametrische Konstruieren. Aktuelle Version 3.2, vorgestern rausgekommen, finde ich ganz spannend. Das scheint das Frühjahr der CAD-Software-Releases zu sein. Als ich die Folie vor so 2 Wochen das erste Mal vorbereitet habe, war das noch die Version 3.1 und die war 3 Jahre oder so alt. Vielleicht waren es auch nur 2 und ich habe mir gedacht, na, gibt es das Projekt eigentlich noch? Und stellt sich raus, doch, sie machen einfach weiter. Man muss nur im richtigen Moment hingucken. Genau, ich persönlich habe es nicht viel benutzt. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass man es sich angucken soll und dass es gut ist. Von daher würde ich das hier einfach mal mit in die Reihe stellen. Ich habe keine Ahnung, was sich jetzt zu 3.2 geändert hat. Das habe ich nicht nachgesehen, aber unter nichts aus scheint es einen Nutzer zu geben. Der hat es innerhalb von einem Tag bis gestern geschafft, das zu paketieren, dass man es da schon benutzen kann. Debian ist erfahrungsgemäß ein bisschen älter. Unter Arch hat sich damit noch niemand beschäftigt und unter FlatHub gibt es ein Community-Paket, was halt das alte Release ist, was wahrscheinlich zum Reingucken völlig reicht. Das ist auch das, was ich hier in dem Screenshot habe. Ich könnte es jetzt auch aufmachen, aber viel mehr als das zeigen kann ich euch auch nicht. Ich habe versucht, die gleiche Kappe auch da drin mal zu modellieren. Und wenn man es jetzt ein bisschen drehen würde, könnte man es sich besser vorstellen. Das ist halt wieder dieses schöpfende Werkstück, was wir da vorhin erzeugt haben. Was mir an SolveSpace gut gefällt, von der Art her, wie das Interface funktioniert, und ich habe gleich noch eine andere Software, die das auch macht, da kann ich das zeigen. In FreeCAD gebe ich halt sehr viele Maße an, aber wenn ich dieses dreidimensionale arbeiten möchte, also entweder extrudieren oder irgendwie eine Tasche erzeugen, dann muss ich das immer mit angegebenen Maßen machen. In diesen Tools kann ich rumklicken und schon mal in die richtige Richtung kommen. Gerade wenn ich noch nicht so ganz genau weiß, wo ich eigentlich hin möchte, ist das, finde ich, ein bisschen explorativer. Also hat durchaus einen Vorteil. Ich persönlich bin damit, zumindest in der Stunde, die ich mich damit beschäftigt habe, noch nicht warm geworden, aber das hat mich bei FreeCAD auch ein paar Wochen gekostet, bis ich damit zufrieden war. Also ist das vielleicht auch einfach keine Indikation für ein gutes oder ein schlechtes Tool. Genau, hier unten ist jetzt gerade keine Rundung dran, weil das in der Tat in SurfSpace nicht geht. Sie sagen, unser 3D-Kern, den wir benutzen, kann das von sich aus nicht. Wir wollen das da nicht zubauen. Damit müsst ihr ohne klarkommen, müsst ihr also irgendwie anders drumherum arbeiten. Es gibt irgendwie Workarounds und Plugins, die das können, aber es geht nicht nativ in der Oberfläche. Deswegen sieht es hier ein kleines bisschen anders aus. Genau. OpenSCAD. Gerade hatten wir eher so Tools, bei denen es wirklich um Konstruktion geht, wo man in einer grafischen Oberfläche rumklickt und sich das Teil vor Augen sehr schön drehen kann. Jetzt gucken wir uns als nächstes etwas an, was vom Paradigma her ein bisschen anders funktioniert. OpenSCAD ist eher, ich würde es mal sagen, konstruiere Dinge, so wie das ein Programmierer tun würde. Für all die, die eher aus der Softwareentwicklung können, könnte das hier vielleicht ein schönerer Einstieg sein in 3D-Modelle konstruieren, weil es vielleicht ein bisschen natürlicher wirkt für das, was man sonst so den ganzen Tag tut. Haben wir gleich auch ein Beispiel, mache ich mal die Software auf, klicken wir ein bisschen drin rum. Zu OpenSCAD muss man dazu sagen, die aktuelle Version 2021.01, das ist echt uralt. Das Release kommt bald in die Grundschule. Man möchte davon die NATLI benutzen, wenn man das benutzen will, das Tool. Die arbeiten immer noch daran weiter, sieht heute auch einfach anders aus als damals. Von daher benutzt die aktuelle Entwicklungsversion, die ist auch stabil genug, dass man sie einsetzen kann. Das ist das, was alle machen, so wie ich das überblicken kann. Ist überall paketiert, aber nur 1 Stern, weil halt uralt. Aber sie haben auf jeden Fall auch Releases mit aktueller Software, die man einfach benutzen kann. Genau, das machen wir einfach live, wir sind noch gut in der Zeit. OpenSCAD, habe ich es irgendwo offen? Da habe ich es offen. So, hier finden wir wieder das gleiche Teil. Das ist jetzt wieder hier unser schöpfender Cup, den wir da vorhin gebaut haben. Und hier auf der linken Seite sieht man den Quelltext von diesem Objekt. Also ich habe wieder die Objekte, die wir auch schon im FreeCAD gesehen haben. Wir haben den ursprünglichen Zylinder jetzt hier mit 31 mm Durchmesser und einen zweiten Zylinder da drin mit 29 mm Durchmesser unterschiedlicher Höhe. Und davon erzeugen wir dann eine Difference, das ist was hier diese Tasche macht. Und dann habe ich dazu hier mir ein Plugin, ein Stückchen andere Software genutzt, die auch in OpenSCAD geschrieben ist, die mir dann halt hier unten dran diese Rundung erzeugt, weil es das auch nicht Built-in gibt oder gibt es schon, aber ist eher kompliziert zu benutzen. Deswegen ist wohl die Empfehlung, man benutzt eins von diesen externen Programmen dafür. Genau, und so kann man dann mit so ein Stückchen Programmcode sich 3D-Modelle erzeugen, die auch wieder exportieren, 3D drucken. Das Schöne dabei ist, man kann das halt parametrisieren, man kann da Variablen drin haben, man kann Schleifen haben, die Dinge mehrfach machen. Ja, wie gesagt, wenn man so ein bisschen aus der programmierenden Welt kommt und das so die Variante ist, wie der eigene Kopf funktioniert, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, um da mal reinzugucken. Man kommt allerdings relativ zügig dahin, das habe ich ja hier auch, dass man irgendwie eine zusätzliche Bibliothek benutzt, irgendwie eine externe Library an Formen, die es schon gibt. Und wer programmiert, kennt das aus, ich weiß nicht, zum Beispiel Rust oder Python oder Node, dass man so Listen hat mit Abhängigkeiten, die dieses Projekt hat. Ja, was brauche ich noch an Paketen installiert, damit dieses Programm jetzt auch funktioniert? Und würde ich hier vorstellen, da gibt es SCADM, keine Ahnung, wie man es aussprechen möchte. Das ist ein Dependency Manager für OpenSCAD. Ist in Python geschrieben und man kann dann halt so formulieren, jetzt hier auf der linken Seite gezeigt, ich habe folgende Abhängigkeiten für dieses Stückchen Quelltext, was ich geschrieben habe, also zum Beispiel das OpenSCAD Fillets in dieser Version von GitHub, und dieser Dependency Manager installiert einem dann diese richtige Dependency von GitHub in den Ordner rein und legt einem auch ein aktuelles OpenSCAD daneben, dass man einfach direkt losarbeiten kann. Also wer aus der Programmierwelt kommt, für den kommt das vielleicht etwas natürlich rüber. Alle anderen dürfen ruhig skeptisch gucken, man muss das ja nicht so machen. Ich glaube, das ist das letzte parametrische Konstruktionstool, was ich gerne vorstellen möchte, weil das ist ein wunderschöner Underdog, was 3D-Konstruktion angeht, Dune 3D. Das ist von Lukas oder Karotte Industries auf Mastodon, wenn man ihm da folgen möchte. Das ist der Mensch, der Horizon EDA geschrieben hat, also eine Software, mit der man Platinen erstellen kann. Selber, weil er gesagt hat, das, was es gibt, gefällt mir nicht, ich möchte was Besseres bauen. Und hat das dann einfach getan. Und das hat er hier auch gemacht. Er hat sich, so schreibt er in seiner Dokumentation, FreeCAD angeguckt und Surfspace angeguckt und hat gesagt, das ist vom Bedienparadigma beides nicht, was er haben möchte, und hat was Eigenes gebaut, was das anders macht. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Man darf keine Berührungsängste haben, würde ich an der Stelle vielleicht formulieren. Einfach weil es ein sehr kleines Programm ist mit einer kleinen Community, gibt es halt nicht. Also wenn ich bei FreeCAD nicht weiß, wie etwas funktioniert, dann gebe ich das in eine Suchmaschine ein. Dann finde ich wahrscheinlich auf YouTube ein Video, was mir in meiner FreeCAD-Version erklärt, wie das funktioniert. Dann kann ich das einfach nachbauen. Bei Dune 3D muss man halt schon irgendwie entweder die Dokumentation gelesen haben oder ich muss mal in dem Matrix-Channel, in dem Chat nachfragen, wie das gedacht ist, dass das funktioniert, und dann wird einem da auch geholfen. Also es ist ein bisschen mehr, muss man sich ein bisschen mehr reinknien, damit man da vorwärts kommt. Auch hier wieder unter NixOS scheint es jemanden zu geben, der das benutzt, das also ist paketiert. Ansonsten ist FlatHub da der Distributionsweg, wo man diese Software herkriegt. Ich mache es auch mal auf, weil ich finde, gerade jetzt im Vergleich zu SolveSpace zum Beispiel vorhin, was irgendwie so schwarze Fenster sind mit Fixed-Width-Font, ist das hier irgendwie schön modern. GL, ich habe hier an der Seite das 3D-Rendering, ich kann jetzt hier auch wieder ein bisschen reinzoomen. Und dann haben wir hier auch wieder unsere Abdeckung, die habe ich auch hier mal konstruiert. Hier gibt es auch Fillets und funktionieren tut es grundsätzlich genauso. Also ich fange hier mit einem Sketch an, den extrudiere ich dann in eine Richtung. Unsere Ebene ist so rum, drehen wir sie mal richtig rum. Dann machen wir einen zweiten Sketch hier auf der Unterseite, machen da ein Loch rein, machen da oben eine Rundung dran, zack, fertig, 3D-Modell erzeugt. Aber mit einem sehr schön aufgeräumten Interface, was genau diese eine Sache macht, und das macht es sehr gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Dann gehen wir ein bisschen weg von, wir möchten irgendwie Dinge sehr konstruktiv machen, wir möchten so ein bisschen hin eher zu kreativ arbeiten, weil ich habe ja am Anfang schon als Teaser hier so diesen Pinguin gehabt, und der besteht ja irgendwie nicht aus Vierecken und Zylindern. Also sowas kann ich halt in FreeCAD einfach nicht konstruieren. Also zumindest nicht einfach. Ein Tool, mit dem man das kann, ist Blender. Blender benutze ich immer sehr selten, von daher seht mir gleich nach, wenn ich darin rumklicke, und das sieht alles sehr wild aus. Das ist halt auch eine Software, da muss man ein bisschen reinkommen, bis das gut funktioniert. Was man mit Blender aber machen kann, ist, man kann einzelne Punkte auf der Oberfläche von so einem Objekt bearbeiten. Das ist also das Datenmodell auf dem Blender funktioniert. Und damit kann man etwas anders an Dingen hantieren, als das, was man in diesen konstruktiven Tools machen kann. Was angeht, wie man Blender bekommt, der Weg, das zu benutzen, scheint in der Tat einfach zu sein, man geht auf Blender.org, lädt das da runter, entpackt das Archiv, was man da bekommt, und startet Blender daraus. Also das ist noch eher so, wie man vor einigen Jahren mal Distribution für Software gemacht hat. Also nicht erschrecken, das scheint einfach der richtige Weg zu sein. Da gibt es die aktuelle Version. Funktioniert aber einfach. Ja, wir machen mal kurz ein Beispiel. Ich habe ja hier vorne schon den Pinguin sitzen gehabt. Ich finde ihn sehr süß. Der sitzt bei uns auf Arbeit in der Blume und freut sich einfach den ganzen Tag so schön irgendwie nach vorne gelehnt, motiviert in die Zukunft schauend. Aber bei Pengotronics haben wir irgendwie ein Faible für Pinguine mit etwas zu lang geratenen Schnäbeln. Und dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir diesen Pinguin auch mit einem etwas zu lang geratenen Schnabel versehen könnten. Ich habe den auch mal mitgebracht, das geht dann schon. So ein bisschen Albtraummaterial geworden leider. Lass den mal hier sitzen. Genau, und das würde ich jetzt einmal versuchen, im Blender nochmal vorzumachen, wie das da funktionieren kann, weil das Bedienparadigma da so einfach anders ist. Also, wir haben hier unseren Pinguin, den wir jetzt bedienen wollen. Verändern wollen. Generell, ihr habt das gerade schon irgendwie gemerkt, ich brauche immer einen kurzen Moment, um das nächste Tool zu wechseln. Die haben natürlich alle andere Mausbedienungen. Zum Teil kann man sie umschalten, dass sie ähnlich sind. Muss ich ein bisschen da reinfinden. Ja, that's how it goes. Also hier haben wir unseren Pinguin, das ist einfach das 3D-Modell. Und wenn wir jetzt mal hier in den Bearbeitungsmodus wechseln, ich habe es jetzt mal auf Deutsch umgestellt, das ist, glaube ich, für den Vortrag ein bisschen einfacher, dann sehen wir, der besteht aus so Punkten auf der Oberfläche. Und ich kann jetzt so einen einzelnen Punkt hier nehmen und kann den halt auch in irgendeine Richtung verschieben. Was natürlich jetzt irgendwie nicht so richtig sinnvoll ist. Was wir ja wollen, ist ihm den Schnabel langziehen. Und dafür können wir auch einfach so eine ganze Gruppe von Punkten markieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir möchten die durchsichtige Variante davon haben. Wenn ich so ein bisschen drehe, sieht man, dass wir jetzt quasi durch den Pinguin auch durchgucken können. Und wenn ich jetzt hier markiere, markiere ich den kompletten Schnabel. Naja, und dann können wir uns einfach einen Punkt aus dieser Gruppe nehmen und ziehen uns dann den Schnabel so lang, wie wir das für richtig halten. Vielleicht eher gerade. Also so kann man dann halt Punktewolken bearbeiten. Entweder einfach, indem man so Dinge durch die Gegend zieht. Man kann auch diesen Skulpturenmodus benutzen. Das braucht ein bisschen Übung. Dann kommt man damit auch ran. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Pinguin vielleicht eher nach mir formen, ich bin ja auch eher ründlich auf der Vorderseite, das fehlt dem Pinguin, kann ich jetzt hier mit dem Werkzeug, was ich jetzt hier habe, zeichnen, da ist die Übersetzung nicht vollständig, einfach sagen, ich würde hier dem Pinguin gerne seinen Bauch etwas dicker ziehen. Und wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe mitgibt und das nicht auf so einem schrägen Pult macht, dann sieht das auch am Ende nicht ganz so unnatürlich aus. Aber es geht auf jeden Fall. Also so kann man dann Modelle bearbeiten, so kann man halt auch irgendwie Skulpturen erzeugen, wenn man eher auf der kreativen Seite Dinge machen möchte. Aber ich möchte mir das nicht anmaßen, dass ich das kann, deswegen mache ich das schnell wieder zu. Genau. Bevor wir jetzt zum nächsten Themenpunkt wechseln, würde ich vielleicht an der Stelle sagen, ich habe bestimmt wichtige Software vergessen, die ihr kennt für 3D-Konstruktion. Und das ist die Sporteinlage für meinen Herold. Habt ihr noch etwas, was ihr da ergänzen wollt? Einen kurzen Pitch für Open-Source-Software für 3D-Konstruktion?
Bitte hektisch winken, wer eine Meldung hat.
Okay. Gut, wer sich jetzt noch nicht traut, überlegt ruhig noch ein bisschen. Am Ende gibt es noch die nächste Option, Dinge vorzustellen oder auch Fragen zu stellen. Nächster Themenblock. Wenn wir jetzt so ein 3D-Modell haben, müssen wir halt den so umwandeln, dass wir das auf unserem 3D-Drucker auch ausdrucken können. Ah, 3D-Drucker ist ja jetzt ein Ding in der echten physischen Welt und der ist halt auch irgendwie der Physik unterworfen. Das heißt, der kann nur gewisse Bewegungen abfahren, der kann nur gewisse Beschleunigungen machen, der kann nur gewisse Kurven abfahren. Und wir brauchen jetzt eine Software, die ein 3D-Modell nimmt, das in so viele übereinander gestapelte Scheiben zerlegt und dann daraus tatsächliche Werkzeugpfade macht, die dieser 3D-Drucker abfahren kann. Das nennt sich Slicing, also in Scheiben zerschneiden auf Englisch sozusagen. Da würde ich jetzt vier große Software-Tools vorstellen. Es sind, glaube ich, die man kennen muss. Sind alle Open Source, auch wenn drei davon von Herstellern kommen. Und inhaltlich haben sie alle eine ganze Menge auch wieder von den ursprünglichen 3D-Druckern geerbt, die wir so in den 2010ern oder so hatten. Und zwar gab es da den Slicer mit dem E als 3 geschrieben. Kennt vielleicht noch ein oder andere, das war softwarequalitätsmäßig nicht ganz das, was wir jetzt heute haben in den Slicing-Tools, aber es hat den Job gemacht, also wir konnten damit 3D-Druckteile erzeugen. Aber dieses grundsätzliche Verfahren, weil das auch Open Source war, das war auch GPL-lizenziert, ist in viele dieser Programme reingewandert. Der Prusa-Slicer, den ich gleich als erstes zeige, hat darauf ursprünglich auch aufgesetzt und die haben das weiterentwickelt. Und die anderen Slicer, die ich danach zeige, die haben alle voneinander immer mal wieder Funktionen geerbt. Gerade weil es Open Source ist und das sogar dann auch in dem kommerziellen Kontext zwischen den unterschiedlichen Herstellern von 3D-Druckern. Jetzt stehen hier immer wieder Namen von 3D-Druckerherstellern drin. Ich will die jetzt nicht besonders bewerben. Das sind halt die gut funktionierende Slicer erzeugen oder als Software entwickeln. Und das tun sie alle auch als Open Source, weil wir hier GPL-lizenzierte Grundlagen haben und mit der GPL sind sie halt gezwungen, ihre eigenen Dinge auch wieder zu veröffentlichen, was damals eine recht smarte Entscheidung war, das so zu machen. Und das hat sich bis heute durchgesetzt. Das heißt, wir können, ein Prusa 3D-Drucker-Hersteller hat halt ein Interesse daran, dass seine 3D-Drucker gut funktionieren, also möchte eine Software dazugeben, mit der das gut funktioniert. steckt da halt entsprechend Aufwand rein, dass das gut ist. Aber alle anderen können davon halt auch einfach profitieren. Sowohl die anderen Hersteller, als wir sehen ganz am Schluss, gibt es auch ein Community-Projekt, was man als Slicer benutzen kann, was dann auch die meisten Dinge in der Tat einfach kann. Ja, Prusa-Slicer, ja eher für die Prusa-Drucker, wird man denken, unterstützt insgesamt 266 Drucker. Die Zahl stammt jetzt aus einer Make-An vom Anfang des Jahres, die da immer steht. Die haben sich das offensichtlich genauer angeguckt, ich habe das nicht gezählt. Aktuelle Version, 2.9 irgendwas, und ich bin echt überrascht gewesen. Das ist sogar einfach in den Distributionen paketiert, das war mir gar nicht bewusst. Finde ich voll super. Also kann man einfach installieren und benutzen. Wenn man nicht die ganz aktuelle Version hat unter Debian, würde ich sogar sagen, das ist wahrscheinlich, wenn man die richtig coolen neuen Features nicht braucht, gar nicht so schlimm, weil diese Konfigurationen für jeden Drucker und auch für die Filamente, die kommen unabhängig von der tatsächlichen Software. Das heißt, das updatet das Ding einfach von sich von alleine. Genau, ähnlich alt, Ultimaker Cura, LGPL lizenziert an der Stelle, unterstützt verrückte 600 Drucker, aktuelle Version 5. irgendwas. Hier wird es irgendwie schon schwieriger, das Ding zu bekommen und auch zu benutzen. In Debian ist eine alte Version paketiert, unter Nix kriegt man eine fast aktuelle. FlecHub ist nur ein Community-Paket, Arch hat es gar nicht. Aber es gibt Downloads bei denen, die man sich auch holen kann. Generell, ich habe mit allen diesen Slicern auch mal auf meinem Prusa-Drucker ein Modell gedruckt, eins von diesen Schiffchen, die ich da unten immer in der Ecke habe, diese Banshees, und ja, die funktionieren halt alle. Es gibt einen, bei dem hat es schlechter funktioniert, ich will auch gar nicht sagen, welcher Slicer das war als bei allen anderen, und einer, bei dem hat es sehr gut funktioniert, bei dem erwähne ich das. Ja, also immer die Frage, wie gut unterstützt denn, ist die Konfiguration für meinen speziellen Drucker in diesem Tool, kann man ausprobieren, kann man gucken, wie gut das für einen funktioniert und einfach das nehmen, was gerade das Beste ist. Falls ihr Cura ausprobieren wollt, würde ich euch, und ihr unter Debian seid, würde ich sagen, irgendwas ist da seit 2024 kaputt. Da gibt es unter Debian irgendwie eine Library, die wurde aktualisiert und das haben sie im Cura nie nachgezogen. Wenn man die App-Images benutzt, die sie eigentlich zur Verfügung stellen, mit einer aktuellen Version, die starten einfach nicht. Die gehen direkt wieder aus. Das ist ein bisschen wenig befriedigend. Das ist halt der Weg, den sie einem eigentlich vorschlagen, den man benutzen soll. Wenn man das dann aber von FlatHub installiert, das Flatpak benutzt, was jetzt hier aus der Community kommt mit der aktuellen Version, dann funktioniert es, aber man kann da immerhin reingucken und das ausprobieren. Nur, dass ihr da nicht reinläuft, so wie ich, und euch dann ärgert, dass es nicht geht. Letzter Hersteller im Bunde ist jetzt Bamboo, das Bamboo Studio, AGPL lizenziert auch, unterstützt eher weniger Drucker, wahrscheinlich eher die Bambus, würde ich mal unterstellen. Und aber auch meinen MK3S, von daher habe ich damit auch testen können. Und wenn man das benutzen will, ist hier der Distributionsweg entweder Download auf deren Webseite oder man installiert sich das Flatpak. Ja, featuremäßig kann Bamboo Studio tendenziell eher schon mal mehr als die beiden, die wir da vorgesehen haben. Aber die allermeisten coolen Features, die man heute haben kann und da auch die Community Dinge für entwickelt, ist der Orca Slicer, so wie ich das verstehe. Ist in der Tat ein Community-Projekt, das heißt, da steht jetzt kein Hersteller hinter, sondern es gibt eine Person, die hat einen Fork von dem Bamboo Slicer gemacht, von dem Bamboo Studio gemacht, daraus den Orca Slicer gemacht und daraus hat sich halt eine Community entwickelt, die jetzt halt einen guten Community-getriebenen Slicer nach vorne bringen möchte. Und da wir ja immer noch in der Open-Source-Welt unterwegs sind, ist alles GPL-lizenziert, wenn einer von den Herstellern coole neue Features hat, können sie das einfach übernehmen, das machen sie auch. Aber so da, wo es wirklich um Forschung geht, wo man neue Dinge ausprobiert, das wird heute auch tendenziell einfach direkt im Orca Slicer ausprobiert oder damit irgendwie verbreitet. Das heißt, ja, wenn man wirklich coole neue Funktionen haben möchte, was man vielleicht nicht unbedingt muss, ist das aber das Tool, was man sich, glaube ich, angucken möchte an der Stelle. Ich glaube, das war das Relevante an der Stelle. Dann kommen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt unser 3D-Modell in Scheibchen geschnitten, sodass wir es auch unseren 3D-Drucker erzeugen können. Und jetzt wäre es ja eigentlich auch ganz cool, wenn wir unseren 3D-Drucker auch von hier fernsteuern könnten oder von irgendwo und nicht nur von zu Hause, wenn wir davor sitzen. Also wie kann ich meinen 3D-Drucker eigentlich aus der Ferne kontrollieren? Da stelle ich jetzt nochmal zwei Projekte vor. Ich hoffe eigentlich, dass es da mehr gibt. Da hoffe ich mal auf euch und dass ihr gleich noch Ideen habt. Das erste ist Octoprint. Fusel, Gina Heuss gemacht das. Ich glaube mittlerweile als Vollzeit. Die freut sich da auch durchaus über Spenden, wenn ihr das benutzt. Das ist ein Stückchen Software, wo man einen 3D-Drucker anschließen kann per USB oder Netzwerk. Und es stellt dann eine Webseite zur Verfügung, mit der man diesen 3D-Drucker fernsteuern kann. Gibt eine Plugin-Schnittstelle, man kann da Webcams mit dran haben, also sehr umfangreich. Wenn man sagt, man will das aber nicht irgendwo installieren, sondern man möchte das gerne direkt auf seinem Raspberry Pi an dem Drucker haben, hat das auch schon jemand in so ein Raspberry Pi-Image reingepackt. OctoPi nennt sich das dann. Kann man einfach über den Raspberry Pi-Imager auf eine SD-Karte installieren, steckt seinen 3D-Drucker per USB dran, geht auf die Webseite, die dabei hochkommt und kann dann von da aus seinen 3D-Drucker zumindest aus dem Heimnetz erstmal fernsteuern. was ich persönlich ziemlich cool finde. Ich mache das zu Hause sehr intensiv. Hier ein Screenshot, als ich einen von meinen Testdrucken gemacht habe. Diese pixelige Grafik hier oben an der Seite, es liegt einfach dran, dass dieser eine spezielle Slicer nur eine sehr kleine Vorschau mit in den Maschinencode reingepackt hat. Das kann man auch cooler einstellen, wenn man möchte. Ist halt hier sehr minimalistisch gemacht. Und ansonsten hat man hier halt die Sachen, die man braucht, um so einen 3D-Drucker technisch fernzusteuern. Wir können sehen irgendwie Temperaturen, wir können Temperaturen verändern, wir sehen, wie lange der Druck noch dauert. In dem Fall nochmal irgendwie sowas wie 47 Minuten. Wir können uns angucken, welchen Maschinencode führt der Drucker gerade aus, was kommt als nächstes. Es gibt auch Plugins, die man sich installieren kann, wenn man nicht nur einen Pinguin druckt, sondern man hat das ganze Druckbett voll mit solchen Pinguinen und einer davon schlägt fehl, weil sich vom Druckbett gelöst hat oder ein Stückchen ist abgebrochen. Dann kann ich einfach sagen, dieses eine Ding jetzt bitte nicht mehr weiter drucken und dann fällt das einfach aus dem Druck raus. Und man kann aber alle anderen Sachen retten und muss nicht neu starten. Also cooles Ökosystem. Alles offen, kann man einfach benutzen. Wie gesagt, die Fusel freut sich, wenn man sie unterstützt, damit sie davon auch leben kann, dass sie euch diese coole Software gibt. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn man sagt, man will das dann auch noch von unterwegs können und nicht nur von zu Hause, ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man eigentlich Zugriff auf Dinge, die man zu Hause hat? Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr einen Vortrag in der Richtung haben. Ich weiß, dass wir im letzten Jahr ganz viele Self-Hosting-Vorträge hatten. Im Zweifelsfall schaut mal ins CLT-Video-Archiv rein. Wie kriegt man Dienste, die man zu Hause hat, eigentlich irgendwie unterwegs genutzt? Und zwar am besten so, dass das nicht jeder andere auch kann, wenn man das nicht möchte. Genau. Ein weiteres habe ich noch in der Reihe, wenn man seinen 3D-Drucker mit der Clipper-Firmware betreibt. Gucken wir gleich noch drauf. Dann gibt es Mainsail, was ein ähnliches Konzept ist. Eine Webseite, die irgendwie auf einem Rechner läuft, wo man den 3D-Drucker angeschlossen hat. Scheint aber eher dafür gedacht zu sein, dass man eine ganze Farm von 3D-Druckern hat und die fernsteuern kann. Sieht sehr cool aus. Mein 3D-Drucker hat leider keine Clipper-Firmware, deswegen konnte ich mir das noch nicht angucken. Ja, aber vielleicht sollte hier genannt sein in der Reihe. Gut, 3D-Drucker-Firmware, also Firmware bezeichnet sozusagen die Software, die auf einem Gerät läuft, ohne dass man sie sieht, ne? Also, ein Computer irgendwie drauf auf so einem 3D-Drucker. Was kann man da machen, wenn man da nicht das vom Hersteller benutzen möchte, ohne dass ich jetzt irgendeinem Hersteller was unterstellen möchte, weil ich habe nicht nachgeguckt, ob die Open-Source-Firmware machen. Es gibt aber zwei wirkliche Open-Source-Projekte, die für viele Arten von 3D-Druckern sind, die ich hier nennen möchte. Das eine ist die Marlin-Firmware, GPL-lizenziert, in C und C++ geschrieben und hat eingebaut Unterstützung für sowas wie 400 verschiedene Druckermodelle. Das ist immer, wir sind jetzt hier schon an der Ebene, das ist Software, die direkt Hardware steuert. Das heißt, da muss man schon immer ein bisschen genauer hinschauen. Manchmal muss man an seinem Drucker erst irgendwie die Steuerplatine austauschen, bevor man das benutzen kann. Manchmal geht das direkt, manchmal hat es Einschränkungen, weil gewisse Dinge nicht funktionieren. Also ist schon eher ein involvierter Prozess, da muss man ein bisschen genauer reingucken, was man da tun muss. Aber sowas gibt es auf jeden Fall. Und entsprechend kann man da halt auch wieder coole Features einbauen, wenn man sich auf der Ebene damit beschäftigen möchte. Und neben diesen 410 Druckern, die direkt eingebaut sind, supported, gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, oh, ich habe das für meinen Drucker mal in Betrieb genommen, ich benutze das auf meinem Drucker übrigens so. Und diese Konfiguration kann man sich dann von denen auch, von GitHub zum Beispiel, finden und dann mit seiner Marlin-Firmware benutzen. Das gilt prinzipiell auch für die Clipper-Firmware. Ich feiere dieses Logo auch immer noch. Diese Verbindung zwischen Grafik und 3D-Druck fasst einfach super zusammen. Ist in C geschrieben, auch GPL-lizenziert, was gut passt, weil dann können die beiden Firmware voneinander lernen. Macht total Sinn. Ja, unterstützt halt auch irgendwie einen Stapeldrucker und kann man auch als Firmware für seinen Drucker benutzen, wenn man das Gefühl hat, man möchte damit basteln. Wir haben bei uns im Hackerspace einen 3D-Drucker stehen, wo wir mit der Software, die dabei ist, nicht so richtig zufrieden waren. Irgendwie einen AnyCubic, ein älterer. Und da haben wir angefangen, mit Clipper neue Software draufzubringen, neue Firmware draufzubringen, um dem ein paar neue Tricks beizubringen. Und der Weg war steinig, aber er druckt wieder. Sagen wir es vielleicht mal so, ganz vorsichtig. Also es geht. Das geht. Genau. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es, wenn man nicht bei den ganz großen Herstellern schaut, auch kleinere Druckerhersteller gibt, die einfach eine von diesen Firmware direkt von vornherein benutzen. Also wenn man sich damit auseinandersetzen will, ist das vielleicht auch einfach ein guter Weg, den man sich da mal angucken kann. Dann würde ich noch zuletzt auf 3D-Druck-Hardware eingehen, also wirklich den tatsächlichen Drucker in Open Source, Open Hardware dann wohl eher genannt. Ich habe jetzt zwei Modelle dabei, für die würde ich vorher irgendwie einen kleinen Einwurf machen. Und zwar, das sind beides GPL oder Open Source lizenzierte Modelle. Das eine ist GPL, das andere ist CC BY, also Creative Commons lizenziert. Aber das sind alles Projekte, die einfach nur sagen, okay, wir haben jetzt diesen Drucker fertig konstruiert und hier sind unsere Konstruktionsdaten. Also die Quelldaten sind dabei und auch die Teile, die man irgendwie selber drucken muss, sind dabei. Aber die tatsächliche Entwicklung passiert nicht offen auf GitHub. Das heißt, ich kann nicht nachvollziehen, warum haben sie ein gewisses Teil so konstruiert, wie es ist, und nachlesen, was da passiert ist, wie ich das bei allen anderen Firmware-Projekten halt typischerweise kann. Da habe ich eine Git-Historie, in der ich nachlesen kann. Da gibt es Diskussionen in Pull-Requesten und in Issues dazu. Das gibt es hier, gleich ist es wieder da, gibt es hier halt nicht. Von daher, ja, es ist ein bisschen anders. Ich will aber auch niemandem unterstellen, dass sie das irgendwie absichtlich machen. Ich weiß, ich baue ja selber auch Hardware und mache das auch beruflich. Das ist schwierig. Und das in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist sicherlich auch nochmal anspruchsvoller. Von daher ist es vielleicht auch einfach der Weg, den sie gewählt haben. Sie haben Beide Projekte haben Community-Channel, in denen man sie irgendwie erreichen kann. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen mehr diskutieren, um da tiefer reinzukommen, wie wirklich die Entwicklung bei denen funktioniert. Das eine Design ist der Voron. Voron 2.4 ist da das aktuelle. Ist GPL-lizenziert, also kann man halt auch was von ableiten und in der gleichen Lizenz wieder veröffentlichen. Es gibt auch ein ganzes Ökosystem an Modifikationen um diese 3D-Drucker außenrum. Gerade der Voron hat eine ganze Menge. Wenn man da sagt, okay, ich finde den so, wie er ist, ganz gut, aber ich würde den gerne umbauen, gibt es halt einfach Vorlagen, die man sich ansehen kann. Nur, wie gesagt, die Entwicklung passiert an der Stelle nicht öffentlich. Nochmal irgendwie zwei Einblicke. Was gibt es bei denen noch, wenn man sich da interessiert, wirklich einen 3D-Drucker zu bauen? Auf der linken Seite habe ich mal gesagt, okay, ich würde gerne so einen Drucker bauen, 30x30 cm Druckbett und ich hätte gerne folgenden Extruder und eine Kiste außenrum. Das sind, glaube ich, so die Parameter, die ich vorgegeben habe in diesem Wizard, den man da so durchklicken kann. Und dann bekommt man irgendwie eine 120 Teile lange Teileliste, die man dann einkaufen muss. Und wie gesagt, dann habe ich ihm mein LibreOffice importiert und da dargestellt. Und sie haben aber noch ganz viel Material dazu, zum Beispiel auf der anderen Seite, diese eher farbige Tabelle ist eine lange Liste von, wo kann man eigentlich gut Schrauben kaufen. Was meinen wir, wenn wir sagen, das hier ist eine Schraube M4x6, was für eine Norm ist das eigentlich, wenn ihr das nachkaufen wollt? Also da gibt es richtig eine ganze Menge auch Material, wo man sich da reinlernen kann, wenn man sich damit beschäftigen möchte bei denen. Also ist von daher wirklich sehr gut gemacht. Anderer Vorschlag, den ich noch machen würde, Positron ist CC BY-lizenziertes Projekt, was auch gut aussieht. Irgendwie eine Handvoll Studenten, die gesagt haben, sie wollen gerne einen 3D-Drucker bauen, den man im Koffer mitnehmen kann. Und sie werben auch damit, dass sie den durchaus schon durch ganz viele Flughafen-Sicherheitskontrollen genommen haben. Und das hat wohl immer funktioniert. Okay, finde ich cool. Was hier ein bisschen strange ist, sie haben irgendwie ein Real-Licensing für einen kommerziellen Partner, der das Ding jetzt auch vertreibt. Das ist ein bisschen, finde ich, spannend, das zu machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dafür irgendwelche sachlichen Gründe gefunden haben, warum sie das so machen wollen. Auch hier wieder, Designdaten sind verfügbar, aber die Entwicklung war zumindest auf GitHub für mich nicht nachvollziehbar. Und ich bin mir sicher, dass es noch mehr gute Open-Hardware-Projekte gibt und die würde ich eigentlich auch noch mal in die Runde in die Frage stellen, wer von euch hat denn da noch Open-Hardware-Projekte? Genau, ich mache hier nochmal die Übersicht, wenn ihr alles zusammen fotografieren wollt, die ganzen Projekte, die ich vorgestellt habe, ist jetzt nochmal eure Chance, das zu machen. Dann bin ich auch durch, freue mich, dass ihr alle zugehört habt und ja, würde mich nochmal über Fragen freuen oder Pitches für irgendwie Software, die ihr noch kennt, die ich jetzt hier vergessen habe. Dankeschön.
Ja, Mikro funktioniert, ja, wunderbar. Ich will mal einen Stab brechen, auch für FreeCAD. Also ich bin seit Version 0.85 mit dabei. Das ist ein, wie du schon gesagt hast, ein parametrisierungsbasiertes Design. Die Kunst besteht darin, tatsächlich sich vorher zu überlegen, wie sein Projekt sich entwickelt. Also für alle Stehrümchen und Staubeinchen ist jedes beliebige Programm super, ja. Für das haben wir also das visuelle Modellieren, was ja durchaus sinnvoll ist, wenn man über Design und Gehäuse beispielsweise spricht. Wenn man aber ein Projekt hat, wo erstens die Maßhaltigkeit wichtig ist, zweitens man mehrere Designänderungen vornimmt, auch durchaus sehr, sehr, sehr tragfähige Designänderungen bauen möchte oder so, ist FreeCAD durchaus sinnvoll, wenn man da durch die Constraints, das heißt also die Abhängigkeiten innerhalb des Modells, sehr schnell wieder ein funktionstüchtiges Element braucht. So mal als Tipp, es gibt auf YouTube einen YouTuber, der sich speziell damit befasst, der auch ein Profi-Designer oder Profi-Konstrukteur ist, das ist der Flowy, ja, kann man sich aufschreiben, Flowy Flow. Und der ist eben zum Beispiel jemand, der also in sehr umfänglichen Kursen, kann man mittlerweile sagen, also auch mal so ein Stück weit in das parametrisierte Design einführt. Das ist durchaus hilfreich, wenn auch erstmal, sag ich mal, nicht sofort der Erfolg sich einstellt, aber man lernt eben konstruieren. Mhm. Also man geht wirklich in Richtung Konstruktion. Und noch etwas, das FreeCAD, wenn man zum Beispiel sein Design vorher testen will und nicht 20 Probeausdrucke machen möchte, bevor es funktioniert, dann gibt es dort Plugins, die zum Beispiel erstens die Maßhaltigkeit und auch die mechanische Dynamik überprüfen und zum Zweiten auch Belastungstests. Das heißt also, man kann gucken, ob bestimmte Kräfte überhaupt aushaltbar sind mit diesem Design. Also gerade wenn man Zahnräder oder Gewinde oder ähnliche Sachen konstruiert, und das Ganze möchte man ja nicht erst nach einem halben Jahr mit dem dritten 3D-Drucker rausgefunden haben, sondern eher, sage ich mal, im Prototypenstatus innerhalb einer Woche. Also es lohnt sich da in die Theorie immer ein Stück weit zu investieren, damit man hinterher Zeit spart und auch Material.
Ja, vielen Dank. Also kann ich auch nur bestätigen, ich selber benutze FreeCAD auch für größere Konstruktionen. Wir machen das auf Arbeit auch für Platinen mit Gehäusen, mit Mechanikteilen dran. Und das funktioniert sehr gut und ich will das wirklich nicht missen. Da vorne ist das Mikro.
Ja, Hallöchen. Vielleicht kannst du mal für die Anfänger noch darauf eingehen, wie denn so der gesamte Arbeitsfluss ist. Ich konstruiere was in der 3D-Konstruktion. Mhm. Was ist dann der nächste Schritt? Was exportiere ich da? Was importiere ich ins nächste? Und wie steuere ich dann den Drucker an?
Ja. Okay, ich gehe mal kurz ganz viele Folien zurück und wir gucken nochmal auf den Fluss. Also wir müssen erstmal, also ihr habt das hier linear dargestellt, das muss man vielleicht einmal vorweg sagen, der Arbeitsschritt, den wir machen. Aber am Ende wird es häufig so sein, gerade wenn man konstruierende Teile macht, die Maßhaltigkeit haben müssen, die in ein größeres System reinpassen, die fest sein müssen, dass man wahrscheinlich mehr als eine Runde braucht. Und da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen. Wenn man irgendwie sagt, ich brauche ein Teil, das passt genau an diese Stelle und etwas ersetzt, diese Knöpfe an der Taschenlampe hatte ich da ja als Beispiel, das braucht ein paar Runden, bis man da ist, und das braucht ein bisschen Erfahrung. Einfach nur, man muss sich nicht entmutigen lassen. Modell erstellen ist das eine, muss man sich irgendwie eine Software suchen. Die Tools speichern alle in ihrem eigenen Datenformat mit allem, was man da so drin hat, ab. Und man exportiert dann typischerweise, also exportiere ich ein STL oder ein STEP-Format. Das ist sozusagen das Format, mit dem ich dieses dann die weiteren Arbeitsschritte mache. Das können Sie eigentlich alle. Das ist so der Standardweg, wie man weiterkommt. Das können auch diese ganzen Slicer dann im nächsten Schritt wieder importieren. Und wenn man alles richtig macht, ist das auch maßhaltig. Das heißt, ein Millimeter im Tool sollte ein Millimeter hinter im Slicer sein. Wenn es das nicht ist, hat man an irgendeiner Stelle wahrscheinlich ein imperiales Maßsystem drin gehabt. Da muss man nur gucken, dass seine Einstellungen richtig sind. Aber heute funktioniert das eigentlich. Habe ich selten gesehen, dass es nicht geht. Dann muss man sich für seinen Teil nochmal überlegen, was man wahrscheinlich in der Konstruktion schon beachtet hat. Ich muss so konstruieren, dass ich Dinge überhaupt auch drucken kann. Also dieser Pinguin zum Beispiel funktioniert als 3D-Druckelement nur gut, weil er diese riesigen Füße hat. Hätte man sich überlegt, dass der nur ganz kleine Füßchen unten hätte, dann würde er gar nicht gut auf dem Druckbett haften. Dann müsste ich unten noch irgendwas dran machen im Slicer, damit er gut funktioniert. Oder wenn ich den halt auf der Seite liegen konstruiert hätte, weil ich den Pinguin eigentlich schlafend im Kopf hatte, dann kann ich das auch schlecht drucken. An solche Dinge muss man beachten. Das ist etwas, was im Slicer sozusagen der erste Schritt ist. Wie kann ich einen Teil eigentlich im Slicer so in den Raum legen, dass ich es auf meinem 3D-Drucker gut machen kann? Also grundsätzlich probieren, Dinge immer schöpfend zu haben. Unten zu, oben offen ist immer ein guter Ansatz. Wenn ich besonders viel Kraft in irgendeine Richtung aushalten muss, muss ich es vielleicht noch ein bisschen drehen. Das sind Dinge, da muss man einfach Erfahrungen sammeln und dann kommt man dahin. Im Slicer exportiert man dann typischerweise irgendeine Form von Maschinencode, G-Code oder binären G-Code. Und da steht dann schon wirklich drin, das ist für diesen 3D-Drucker und du bewegst dein Werkzeug bitte an folgende Position im Raum. Dann fängst du an, Material unten raus zu fusseln und dann bewegst du dich in diese Richtung. Das ist, was im G-Code schon direkt drin steht. Diese G-Code-Datei, ein paar Megabyte Text, kann ich einfach aufmachen und reingucken. Muss ich irgendwie zu meinem Drucker bewegen? Wenn ich halt nichts zum Fernsteuern habe, dann über einen USB-Stick oder eine SD-Karte stecke ich da dann einfach rein und wähle das da aus. Wenn ich so eine Webseite zum Fernsteuern habe, so ein Tool, dann kann ich das da einfach hochladen, wähle das dann aus der Liste aus und sage, das möchte ich jetzt gerne drucken. Und dann startet der den Druck halt. Im G-Code sind so vorbereitende Schritte drin. Home dich einmal, also guck, dass alle deine Achsen bei Null anfangen oder wo die Null ist. Im Bett im Raum liegt und dann fängt er einfach an, das zu drucken und am Ende ist es fertig. Das ist im Wesentlichen der Workflow. Also konstruieren, slicen und dann kommt es auch schon auf den Drucker raus. Und danach ist einfach das Problem, alles physische Gegenstände, und man wird auf jeden Fall Probleme haben, dass Drucke fehlschlagen, dass sie vielleicht nicht die Festigkeit haben, die man haben möchte. Das Material funktioniert nicht so, wie es will. Und da muss man einfach lernen, wie kriegt man das System dazu, dass es sich so verhält, wie man möchte.
Software STL
Genau, also entscheidend ist, dass die 3D-Drucksoftware STL exportieren kann, weil das das Standardformat zum Importieren auf der anderen Seite ist. Ja, genau.
Ja, das ist eine Anfängerfrage. Also ich habe auch schon, ich mache das so halbherzig mit einem 3D-Drucker und habe festgestellt, wenn man, was weiß ich, so eine M10-Schraube macht und eine Mutter dazu, dann passt das zusammen, wenn das an einem Drucker passiert ist. Aber wenn man dann in den Baumarkt geht, kauft so eine Schraube, dann passt das nicht zusammen. Mhm. So, und bevor ich jetzt 10 Drucker kaufe und denke, meiner ist vielleicht ungenau oder so, ich habe noch nicht so richtig rausgekriegt, wie man denn eigentlich den Drucker ja kalibriert oder sonst was macht. Also das ist, denke ich mal, so ein Problem, wo man als Anfänger drauf stößt.
Ja.
Vielleicht kannst du darauf mal kurz eingehen.
Ja, also die Frage, wie kommt das, was ich am Ende haben möchte, auch wirklich aus dem 3D-Drucker raus, ist in der Tat ein Problem. Es kann mehrere Fehlerursachen haben. Das eine ist, vielleicht weiß der Drucker einfach gar nicht. Also ich mache irgendwie einen gedachten Schritt auf meinem Motor und das sind so und so viele Mikrometer in der realen Welt, aber das passt überhaupt nicht zusammen. Bei älteren Druckermodellen habe ich das durchaus mal erlebt, bei neueren eigentlich nicht mehr so sehr. Die andere Sache, was dann passieren kann, ist, wenn ich, also ich schmelze ja Material und drücke das unten raus. Wenn die Menge an Material, die ich rausdrücke, nicht zu dem passt, was ich eigentlich erwarte im Slicer, dann kann es durchaus sein, dass diese Wurst, die unten rauskommt, einfach größer wird und dass mein Modell dadurch größer oder kleiner wird, als ich es eigentlich haben möchte. Das fällt mir noch ein, kann man sich angucken. Ja, also entweder Druckerkalibrierung selber in der Firmware selbst, dass der nicht weiß, wo seine Maßhaltigkeit ist oder halt Slicer-Settings für die Materialmenge, die man extrudieren möchte. Wenn man besonders schnell druckt, kann es passieren, dass der Drucker so ein bisschen überschwingt und nicht ganz sein Ziel trifft, wenn er schnelle Kurven fährt. Das kann zu einem Problem führen. Man muss ruhig durchaus ein paar Runden machen und seinen Workflow dafür in den Griff bekommen, wenn man sowas kombiniert haben möchte. Und ich habe hier unten immer dieses kleine Schiffchen drauf gehabt und ich kann eigentlich nur empfehlen, wenn man ein neues Filament hat, einen neuen 3D-Drucker hat, ist das, finde ich, ein sehr schöner Ansatz, um mal zu gucken, funktioniert das eigentlich gut oder nicht. Weil das Ding hat alle Sachen, die schwierig sind. Da sind Überhänge mit drin, da sind kleine Strukturen mit drin und es gibt von, also Benchy heißt das Ding, auf 3dbenchy.com, glaube ich, gibt es ein PDF mit irgendwie 50 Maßen, die man an diesem Schiff nehmen kann, um zu gucken, ob der Drucker das richtig druckt. Das ist schon mal ein guter Startpunkt, um zu gucken, bin ich in der richtigen Größenordnung und im nächsten Schritt muss ich dann halt nochmal genauer nachmessen und im Zweifelsfall dann halt wirklich an kleinen Stücken nochmal genauer kalibrieren. Ein bisschen lauter bitte. Ja, also die Aussage war, das ist ein älterer Drucker, der irgendwie gebraucht gekauft wurde und vielleicht ist man mit dem neuen da besser aufgehoben. Und wie oft muss man das nachjustieren, waren jetzt die Fragen für das Recording. Also eigentlich, wenn man das einmal gemacht hat, sollte das fertig sein. Muss man es richtig hinkriegen und dann ist es gut. Ich würde behaupten, ein neuer, moderner Drucker kriegt das aus dem Stand wahrscheinlich besser hin als ein älteres Modell. Aber es müsste mit dem älteren auch möglich sein, wenn man sich damit beschäftigen möchte.
Zum Thema alternatives Firmware. Wie hoch ist das die Einstiegskurve, eine alternative Software auf einen gekauften Drucker drauf zu spielen? Und wie groß ist das Risiko, dass es dann nicht mehr geht hinterher?
Also es braucht auf jeden Fall Beschäftigung mit dem Thema. Also man muss erstmal rausfinden, ist die Drucker-Hardware, die dabei ist, eigentlich schon geeignet? Ganz viele von diesen unterstützten Druckermodellen in diesen Listen sind, du nimmst einen fertigen Drucker und steckst da eine andere Steuerplatine rein. Du musst dich mit der Software beschäftigen, wie die funktioniert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Anhieb nicht funktioniert, ist sehr groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du an deinem Drucker irgendwas kaputt machst, ist auch gegeben. Also man muss es schon wirklich wollen und sich damit beschäftigen. Das ist leider nicht so ein One-Off, wie zu sagen, ich benutze einen anderen Slicer und dann gucke ich mal, was passiert.
Eine letzte Frage noch.
Die machen wir später.
Ich habe keine Frage, sondern mehr eine Anmerkung. Und zwar, du hattest vorhin vorgestellt, die Vorgehensweise, also wie man so ein Modell aufbauen sollte. Speziell, was du eben zum Beispiel auch an dem Pinguin...
Kannst du ein kleines bisschen lauter sein? Hier vorne kommt es uns
nicht
an.
Ich nehme es mal ein bisschen nicht da rein, jetzt müsste es rüberkommen. Nochmal auf den Pinguin zurückzukommen, weil du sagtest, unten mit den Füßen zum Beispiel für die Grundfläche, wie es unten auf dem auf der Platte aufsteht, ist eine Sache, wo man auch darauf achten sollte, ist auf die Datenqualität im 3D-Modell. Mhm. Das heißt, was du vorhin zum Beispiel gezeigt hast, war nicht sehr effizient. Man geht zum Beispiel immer Rotationsteilen, macht dann einen Halbschnitt von, lässt das um eine Achse rotieren und dann ist man damit durch. Da hat man ein Feature, wo im Prinzip alles definiert ist. Also die Radien, die Außen, die, im Prinzip die Sackloch, was da drin war. Mhm. Vielleicht mal so als Hinweis, wenn man gerade bei so rotationssymmetrischen Teilen oder auch teilweise bei quadratischen Teilen oder so, sollte man vielleicht darauf achten. Also ich beruflich mache sehr viel in dem Bereich und da gibt es also sehr markante Beispiele, um das gleiche Ergebnis einmal mit einem Riesendatensatz darzustellen und einmal einen kleinen Datensatz, der den gleichen Inhalt hat. Nur so als Hinweis, wer da mehr mit unterwegs ist, wird das irgendwann merken. Und noch so ein vielleicht ein Hinweis für diejenigen, die da mehr einsteigen wollen. Es gibt adäquate unterstützende Hardware für den Zeichenbereich oder den Konstruktionsbereich. Man sollte vielleicht auch mal bei 3D-Connection gucken.
Mhm. Diese 3D-Mäuse,
ja. Für die 3D-Geschichten. Also vieles von den Software-Paketen, die hier vorgestellt worden sind, die funktionieren damit. Die haben teilweise so entsprechende Plugins dafür, dass man die sogar native nutzen kann, beziehungsweise die Treiber oder die Software erkennt das dann auch. Also nur so als Hinweis mal so in den Raum gestellt.
Ja, vielen Dank. Schön, von einem Profi zu hören.
Na, Profi will ich nicht sagen, aber ich bin in dem Bereich schon etwas länger und etwas intensiver unterwegs, sagen wir es mal so rum.
Gut, danke. Vielen Dank.